Breitband Topic.
Die Zahl der Online-Süchtigen steigt offenbar beständig. Manche gehen in Deutschland sogar von einer Dunkelziffer von 2 Millionen Internetabhängigen aus. Und trotzdem ist die Forschung noch zu keinem besonders zuverlässigen Ergebnis gekommen, was die Ursachen, Folgen oder auch die Therapiemöglichkeiten dieser speziellen Abhängigkeit angeht. Welche Formen die Flucht in die digitale Scheinwelt für die Menschen annehmen kann und wie sich das Ganze auf das reale Leben auswirkt, hat Michael Engel für uns recherchiert.
Experten streiten sich immer noch über die Frage, wie viele Menschen überhaupt abhängig sind vom Internet. Pessimistische Schätzungen gehen davon aus, dass 5-9% der rund 40 Millionen Internetnutzer in Deutschland online-süchtig sind. Das wären weit über 2 Millionen Betroffene. In speziellen Foren schreiben Abhängige und deren Angehörigen anonym über ihre leidvollen Erfahrungen.
Dann kam Second Life und veränderte unser Leben. Jeden Abend hing mein Mann nach der Arbeit in SL. Wir stritten nur noch, weil ich das alles nicht verstand. Anfangs sagte er, es sei ein Spiel. Dann hieß es, man investiert Gefühl. Hinter jedem Avatar steht ein Mensch, einer, der ihm mittlerweile näher steht als ich.
Online-Abhängigkeit ist viel schwieriger zu erfassen als eine stoffliche Heroin- oder Alkoholsucht, weil die klare Dosis-Wirkungsbeziehung fehlt. Allein die Zeit, die im Internet verbracht wird, ist nach Ansicht von Dr. Bert T. Wild nicht allein ein Indikator für süchtiges Verhalten. Der Psychiater bietet in der Medizinischen Hochschule Hannover eine Mediensprechstunde an und behandelt Patienten mit Internetabhängigkeit.
Die exzessiven Internetabhängigen surfen bis zu 12, 14 Stunden pro Tag, zum Teil über Jahre hinweg. Man muss aber genau schauen, wenn jemand zum Beispiel eine Arbeit hat, in der er ständig im Internet sein muss, dann muss man da differenzieren. Es gibt auch Menschen, die das tatsächlich über einen Zeitraum von Monaten machen und sind deswegen noch nicht internetabhängig. Das Entscheidende ist vielmehr der Leidensdruck und die Frage, ob eben andere soziale Bezüge immer mehr wegfallen und ob man sich letztendlich selbst schädigt dadurch.
Wer nur noch vor dem Monitor sitzt, Beziehungen und Freunde vernachlässigt, dabei immer mehr vereinsamt und kaum noch die nötigsten Dinge des alltäglichen Lebens bewältigt, ist zweifellos abhängig vom Internet. Solche Fälle häufen sich, so der Psychiater aus Hannover. Meist sind es Menschen, die durch Depressionen oder Angsterkrankungen besonders empfindlich sind.
Also in unserer Mediensprechstunde kann man ganz klar sagen, dass das in der Regel junge Männer sind, also zu 80%, die zwar häufig noch eine relativ gute Schulbildung haben, aber dann auf dem Weg in ein autonomes Erwachsenenleben scheitern, in Beziehungen, in der Ausbildung, im Studium und so weiter, und sich dann gekränkt, deprimiert zurückziehen in die virtuelle Welt und dann eben nie in einem wirklich erfüllenden Erwachsenenleben ankommen.
Doch auch diese Fälle gibt es und sie machen Schlagzeilen. Richter, Lehrer, Rechtsanwälte, die exzessiv nach einschlägigen Bildern im Internet suchen und die Daten gleich festplattenweise daheim stapeln. Experten unterscheiden bei der Online-Sucht 3 verschiedene Bereiche. Die Online-Kommunikationssucht, das betrifft die Foren bzw. Partnerbörsen, die Online-Spielsucht, verbunden zum Beispiel mit Rollenspielen wie Second Life, und die Online-Sexsucht.
Da muss man ganz klar sagen, jemand, der abhängig ist von einem Internetrollenspiel, hat in der Regel eine ganz andere psychiatrische Symptomatik als jemand, der zum Beispiel abhängig ist von Internetseiten, die nur pornografische Inhalte letztendlich bieten, oder wenn jemand abhängig ist von einem Chat, wobei letzteres seltener ist als die Abhängigkeit von Rollenspielen. Das scheint so das Entscheidende im Moment zu sein.
Langsam nur beginnen Experten zu verstehen, welche unterschiedlichen Gefahren das Internet für seine Nutzer birgt. In einem Punkt sind sich alle einig. Wir befinden uns in einer Zeit des medialen Umbruchs hin zu einer virtuellen Welt, die unsere Fantasie in ganz anderer Weise bedient und beflügelt. Wie viele Internetsüchtige wir heute auch haben, in Zukunft werden es wesentlich mehr.
Eigentlich bin ich mir schon seit langem bewusst, dass ich süchtig bin. Aber ich sehe es meist nicht als so schlimm an, denke immer, ich kriege es schon in den Griff. Tatsache aber ist, dass es immer schlimmer wird.
Michael Engel war das mit einem Überblick zum Thema Online- bzw. Mediensucht. Der Reiz, sich aus der Offline-Welt zu verabschieden und in die Online-Welt zu fliehen, ist ja relativ offensichtlich. Virtuelle Freundschaften lassen sich zum Beispiel viel einfacher im Netz schließen als in der realen Welt. Die Hürden sind niedriger und per Chat oder E-Mail erreicht man dann auch viel mehr Gleichgesinnte als zum Beispiel in der Nachbarschaft, die wirklich um die Ecke wohnt. Einfach nie mehr alleine sein. Oder doch? Es gibt nämlich offenbar einen Punkt, an dem es schwierig wird, zurückzukehren ins reale Leben. Markus Heidmeier hatte vor dieser Sendung die Gelegenheit, mit dem Suchtforscher und Medizinpsychologen Klaus Wölfing von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz zu sprechen.
Sagen Sie, Herr Wölfling, ist die Debatte rund um das Thema Internetsucht nicht eigentlich völlig übertrieben? Da kursieren ja ganz unterschiedliche Zahlen mittlerweile. Manche sprechen von 200.000 Suchtkranken, andere von fast 2 Millionen Online-Süchtigen. Ist nicht diese Diskussion übertrieben? Denn wenn man mal genau hinschaut, ich bringe mal die Stichworte Kaffee, Alkohol, Tabletten, auch Fernsehen. Die Deutschen gucken ja 4 Stunden Fernsehen am Tag im Schnitt. Muss man doch die Frage stellen, sind wir nicht alle süchtig?
Also ich befasse mich ja eigentlich mit den Extremfällen, also mit den pathologischen Fällen. Und das, da finde ich es schon ganz gut, dass die Öffentlichkeit sich darauf richtet. Bei uns ist es wichtig, genau hinzugucken, ab wann fängt wirklich krankhaftes Verhalten an, ab wann kann man von pathologischem Online-Verhalten beispielsweise sprechen. Und das sind ja Extremfälle, mit denen wir uns beschäftigen. Aber die brauchen natürlich auch eine Lobby. Insofern ist die Aufmerksamkeit darauf nicht verkehrt, aus meiner Sicht.
Schauen wir mal genau auf diese pathologischen Online-Verhaltensweisen. Ist das Internet überhaupt in der Lage, süchtig zu machen? Oder ist das Medium nicht eher so eine Art Verstärker, dass bereits also bei den Betroffenen psychische Störung oder eben entsprechende Prädispositionen bereits vorliegen?
Ja, diese Debatte haben wir natürlich jetzt in der psychiatrischen Fachwelt ebenso. Dort gehen natürlich einige Kollegen davon aus, dass nur zugrunde liegende Störungen die Internetsucht auslösen. Und wir haben aber, wenn Sie sich die stoffgebundenen Störungen, also zum Beispiel Alkoholabhängigkeit oder Cannabisabhängigkeit oder Heroinabhängigkeit angucken, natürlich immer eine große Bandbreite von Komorbiditäten. Das heißt Begleiterkrankungen, die eventuell auch dem Suchtverhalten zugrunde liegen.
Wie sehen die aus?
Ja, Angststörungen, Depressionen, alles das, was Sie sozusagen aus den psychischen Störungen herkennen oder aus der Breite der psychischen Störung.
Vielleicht müssen Sie mir noch mal genauer erläutern, wie dann eine Online-Sucht aussieht.
Zunächst haben wir vor allen Dingen auffällig Leistungseinbußen in der Schule. Wir haben
bei jungen Menschen, wie sie bei Erwachsenen?
Menschen, ja, da haben wir eben die Vernachlässigung von Beruf oder von sozialen Kontakten. Also eine Isolation findet zumeist statt. Die sozialen Kontakte finden eben nur noch über die virtuelle Identität statt, also über den Avatar im Computerspiel beispielsweise oder über die Chatkontakte. Und wir haben vor allen Dingen auch das Problem, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen Entzugserscheinungen auftreten, wenn sie eben nicht Computer spielen können. Und hier sind es solche Sachen wie Unruhe, gedankliche Fixierung auf das Computerspiel, also eine Einengung gedanklicherseits nur auf die Computerspielwelt oder auf die virtuelle Welt. Und zum anderen eben auch, wenn Eltern einschreiten, aggressive Durchbrüche, ja, zum ersten Mal schlagen die Kinder die Eltern. Das ist für viele Eltern, die bei uns auf der Hotline eben anrufen, ein sehr erschütterndes Phänomen.
Das heißt, Sie haben eine Hotline, wo sich Betroffene melden können. Sind da eigentlich mehrheitlich Eltern und Angehörige in der Leitung oder sind da mehrheitlich Betroffene direkt in der Leitung?
Nun ja, das ist dann immer vom Alter des Betroffenen abhängig. Bei den Kindern und Jugendlichen herrscht eigentlich keine Krankheitseinsicht, kann man so sagen, auch in den Extremfällen nicht, weil wir hier natürlich das Problem haben, alle physiologischen und psychischen Faktoren werden natürlich durch die Eltern aufrechterhalten. Das heißt, sie wohnen zu Hause umsonst, sie bekommen ihr Essen und müssen sich sozusagen noch nicht der Realität stellen. Damit haben wir auch immer so ein Retardierungsproblem.
Das heißt, sie riskieren noch keinen Arbeitsplatz beispielsweise, richtig, keine richtig. Beziehung, keine Familiensituation. Ja.
Also Beziehung schon, aber die werden dann eben, Partnerschaften werden auch aufgrund des Computerspiels abgebrochen.
Nochmal zu diesem Thema Sucht. Man verbindet ja mit dem Begriff Sucht, mit dem Begriff Abhängigkeit auch den Begriff Rausch. Wie sieht eigentlich der Rausch des Online-Süchtigen aus? Was suggeriert ihm dieser Rausch und was sucht der Online-Süchtige in diesem Rausch?
Ja, also zum einen ist es so, dass wir, das kennen Sie vielleicht selber auch, so eine Art Tunnelblick entwickeln, wenn wir lange vor dem Rechner stehen. Das heißt, wir bekommen nicht mehr mit, was um uns passiert. Wir haben so ein ausgedehntes Zeiterleben, beziehungsweise bezüglich der Realität ein eingeschränktes Zeiterleben. Das heißt, wir merken gar nicht, wie viel Zeit wir eigentlich vor dem Rechner verbringen.
Aber das würde ich auch aufs Fernsehen zutreffen. Wenn ich 4-5 Stunden vorm Fernseher sitze, dann ist es ein ähnliches Phänomen.
Das ist richtig, aber da kann natürlich auch schneller Langeweile auftreten. Vor dem Computer sind sie auch immer aktiv gefordert. Hier sind es die interaktiven Prozesse, die sozusagen ihnen ja auch immer wieder eine Verstärkung geben.
Nochmal zu der Sucht im Allgemeinen, vielleicht auch zur Geschichte der Sucht. Gibt es eigentlich Süchte schon immer in der Zivilisationsgeschichte oder hat sich die Sucht erst so im Zuge der Moderne, Postmoderne ausgebildet und sind gerade die neuen Medien große Gefahrenquellen dafür dann?
Ich denke, dass wir da unterscheiden müssen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es ja so, dass auch ein Kollege von uns aus England, Mark Griffiths, vorschlägt, Technological Addictions als Begriff zu formulieren und darunter alle Süchte zu subsumieren, die mit dem Internet oder mit Online-Verhalten zu tun haben und da aber auch genau zu unterscheiden, was haben wir hier als sexsüchtiges Verhalten zum Beispiel, also Suche nach Pornografie oder pornografischem Material, Computerspielsucht oder Chatsucht, also Kommunikationssüchte eher. Zum anderen ist es aber so im Rückgriff auf das 19. Jahrhundert, dass dort eigentlich vier Süchte bekannt waren. Das ist einerseits die Alkoholsucht, andererseits die Opiatsucht, die Kokainsucht und eben die Spielsucht. Das verlor sich dann über das 20. Jahrhundert etwas. Die Spielsucht war lange Zeit Stiefkind in der Psychiatrie oder in der Suchttherapie und hat sich eigentlich erst zum Ende des 20. Jahrhunderts hin als behandlungswürdiges Krankheitsbild in Deutschland auch herausgestellt. Sieht man daran, dass eben seit 99 die Rententräger sozusagen auch das pathologische Glücksspiel als Sucht behandeln. Im 19. Jahrhundert wiederum war es eben als klassische Sucht anerkannt in der Psychiatrie.
Und das heißt, die Online-Sucht ist quasi der Zwilling der Glücksspielsucht im Sinne der verhaltensbasierten Sucht.
Geschwisterkind auf alle Fälle. Zwilling, denke ich, wäre zu weit gegriffen.
Klaus Wölfling, Medizinpsychologe an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.